Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 3. November.
Inflation replacing COVID as the number one threat to the economy in the survey, and 60% think it's a big enough concern, the Fed should stop purchases right now. 40% think it should prompt the Fed to raise rates now.
Auch hier bei CNN ist man sich sicher. Die amerikanische Notenbank, die Fed, besitzt einen Plan. Und zwar einen Plan, wie sie sich aus den Aktien- und Anleihemärkten wieder zurückzieht. Heute soll dieser Rückzugsplan unter Führung von Jerome Powell verkündet werden. Amerika, das ist die Botschaft, kehrt zur Normalität zurück. Zur Erinnerung, für 120 Milliarden Dollar, und zwar monatlich, kauft die Fed seit 2020 Aktien und Anleihen. Und sie tut das, um die Volkswirtschaft zu stimulieren. The full range of tools, der ganze Instrumentenkasten wird eingesetzt, aggressiv und proaktiv. Das erklärt uns jetzt Fed-Chef Jerome Powell.
We're committed to using our full range of tools to support the economy in this challenging time. We're going to use them, as I mentioned, forcefully, proactively and aggressively until we're confident that we're solidly on the road to recovery.
Ab November will man also diese Aktivitäten aggressiv und proaktiv reduzieren, um ab Juni im kommenden Jahr dann diese bastardisierten Verhältnisse zu beenden, bei denen Staat und Privatwirtschaft sich zum Engtanz trafen. Im Tower der Europäischen Zentralbank hingegen besitzt man keine vergleichbare Ambition. Im Chefzimmer von Christine Lagarde, da wird anders gedacht, gefühlt und geplant. Der große Philosoph Mario Draghi hat hier in diesen Räumen nichts von seiner Magie eingebüßt.
Die ECB ist ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
In Frankfurt verharren also Staat und Privatwirtschaft in engster Tuchfühlung zueinander. Immer wieder fanden sich neue Gründe für die Fortsetzung dieser Bastardökonomie. Der Klimaschutz, die erodierende Infrastruktur, der europäische Zusammenhalt und die mangelnde Schuldentragfähigkeit der Südländer. Nur die Inflationsbekämpfung, einst der eigentliche Gründungsauftrag dieser Institution, der geriet aus dem Blick. Und damit das so richtig keiner merkt, wird die Inflation einfach klein gerechnet und klein geredet. Denn am Ende des Projektionszeitraumes, sagt Frau Lagarde, betrage die Geldentwertung nur unbedeutende 1,5%. Hören Sie selbst.
It is a case that in many countries in the euro area, people are seeing prices increase and they can feel it. So we have to really go under the skin of inflation before we actually assess whether it is temporary, whether it is going to last. And that leads us to the conclusion of our inflation outlook, which, as you know, is 1.5 at the end of the projection horizon.
Derzeit werden nur leider in Deutschland 4,5% Geldentwertung gemessen. Wolfgang Schäuble zweifelt denn auch daran, dass die Inflation nur vorübergehend sein soll, wie Frau Lagarde unterstellt. In einem Pioneer-Interview sagt der ehemalige Finanzminister das Folgende.
Dass es ein Mainstream in der öffentlichen Meinung, auch in der Wissenschaft gibt. Jetzt sagen zum Beispiel alle Geldpolitiker, man muss ultralockere Geldpolitik machen. Dann haben sie gesagt, das ist ja kein Problem, solange die Inflation nieder ist. Damit habe ich immer, war immer das Gegenargument gegen mich, kann man ruhig großzügig sein, wir haben eine niedrige Inflation. Jetzt haben wir keine niedrige Inflation. Wir sind bei 5%, das ist schon ziemlich heftig bei Nullzinsen. Jetzt sagen dieselben, die ist nur vorübergehend. Ehrlich gesagt, es gibt kein für einen normalen Menschen nachvollziehbares Argument, warum die notwendigerweise vorübergehend sein soll.
Die Europäische Notenbank hat sich, und das ist gefährlich, in ihre Retterpose verliebt. Sie hat den Euro gerettet, Griechenland auch, Italien wird permanent gerettet. Sie hat uns durch die Pandemie geholfen und jetzt will sie das Weltklima retten. Die Inflation ist ihr ziemlich egal. Wir sind Zeitzeugen einer Krönung, einer Selbstkrönung. Die Inflation wird von der EZB als eine Art Sondersteuer zur Rettung vor dies und das empfunden. Damit betreibt die EZB notgedrungen eine Politik gegen die Sparer. Denn nicht nur die Schulden werden entwertet durch eine hohe Inflation, sondern eben auch die Vermögen. Auch die Mieter leiden übrigens, denn die Geldflutung befördert den Immobilienboom. Der Kauf von Wohnungen und Häusern verspricht nämlich Inflationsschutz. Nur zur Refinanzierung der gestiegenen Haus- und Wohnungspreise wird ein steigender Mietzins gebraucht, also vom Mieter verlangt. Und das führt in vielen Städten zu sozialen Spannungen.
Ich finde die Entwicklung problematisch, dass Menschen, die sozusagen normalen Verdienst haben, hier in Berlin offensichtlich nicht mehr einen Wohnraum finden, der bezahlbar ist. Wohnraum ist wie andere Dinge, wie Bildung, wie Gesundheit, eigentlich ein Grundrecht.
Es ist deshalb für mich wichtig, weil ich als Bestandsmieter meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Dauernd gibt es Mieterhöhung und mein Einkommen steigt nicht mit.
Fazit: Das Fehlen eines EZB-Rückzugsplanes aus den Aktien- und Anleihemärkten ist von allen ökonomischen Risiken derzeit das unkalkulierbarste. Die Magie der EZB-Aufkauf- und Geldflutungspolitik lässt nach, die Anmaßung nicht. Der Rücktritt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der zum Jahresende dann vollzogen wird, ist keine gute Nachricht. Der Controller der Stabilität geht damit von Bord und in Frankfurt kann man jetzt ungeniert in die Produktion von Luftschlössern einsteigen.
Ich baue dir ein Schloss, das in die Wolken liegt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Kasper Rohrstedt ist der Vorstandschef von Adidas. Im Interview warnt er vor einer gut gemeinten Dekarbonisierung der Nation, die aber schlecht umgesetzt werde.
Eine ehrgeizige Plan zu setzen ist gut, aber eine realistische Umsetzungsplan ist entscheidend, um dahin zu kommen. Und der Ehrgeiz ist gut, der Plan dahin zu kommen ist schon naiv bis fahrlässig.
Außerdem unsere Börsenexpertinnen in New York und in Frankfurt, Annette Weisbach und Anne Schwedt, sprechen über die Quartalszahlen der Lufthansa und über die Turbulenzen der Tesla-Aktie sprechen sie auch. Außerdem, wir wundern uns über eine gepfefferte Preiserhöhung bei Bus und Bahnen. Und wir feiern heute Morgen, und zwar feiern wir den ersten TV-Werbespot aller Zeiten.
Inside COP, they're just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like.
Sagt eine empörte Greta Thunberg über den Klimagipfel in Glasgow, der in diesen Tagen abgehalten wird. Die junge Frau hat recht, wenn sie sagt, dass von den Politikern nichts Rechtes komme, denen sei das offenbar mit dem Klima ziemlich egal. Ich habe einen Mann getroffen, der kommt nicht aus Schweden wie Greta, sondern aus dem Nachbarland Dänemark. Kasper Rohrstedt, er leitet einen der ganz großen DAX-Konzerne in Deutschland, nämlich Adidas mit über 62.000 Mitarbeitern. Seit 5 Jahren leitet er den Konzern, der nicht nur die Schuhe mit den berühmten 3 Streifen herstellt, sondern Sportbekleidung und Brillen in sehr umfassender Art und Weise. Adidas ist nämlich heute eine Lifestyle-Marke. Und davor hatte Kasper Rohrstedt Station bei Henkel in Düsseldorf gemacht und im Silicon Valley. Da war er auch bei Hewlett Packard und bei Oracle. Kurz und gut, ich will ja nur sagen, der Mann weiß, wie man Probleme managt und sie damit auch löst. Sein Urteil zählt über das eigene Unternehmen hinaus. Wir haben uns in München getroffen, in einem Adidas Store in der Sendlinger Straße. Hinten in der Ecke neben uns die Sneaker, vor mir ein sportlich gekleideter CEO. Wir haben über den Klimagipfel von Glasgow gesprochen, über die Energiewende in Deutschland, die Herausforderungen einer neuen Bundesregierung und naja, auch über die Corona-Krise und die etwas durcheinander geratenen Lieferketten. Das ganze Gespräch hören Sie am Samstag als Sonderpodcast für Pioneers und jetzt hier heute Morgen die Kurzversion zum Start in den Tag. Einen schönen guten Morgen, Kaspar Rohrstedt.
Grüßen Sie.
Wo sind wir hier? Bei Ihnen sind wir hier zu Gast.
Ja, wir sind hier in unserem Adidas Store in die Innenstadt von München und das freut uns natürlich besonders, dass wir unser Gespräch heute hier führen können.
Weil wir es auf Schiff nicht geschafft haben. Die Weltführer, während wir beide hier so sitzen, die Weltführer aus Politik und Wirtschaft treffen sich derzeit in Glasgow, um über das Klima zu sprechen. Was ist Ihr Eindruck von einer Elite, die das große Klimaziel bislang nicht wieder bekräftigt hat und es vor allem auch nicht erreicht hat?
Ja, richtig voran kommen wir ja nicht, glaube ich. Das kann man auf die Zahlen sehen. Und das macht natürlich, ich glaube, viele Menschen Sorgen, weil was versprochen wurde, wird nicht eingehalten und wird verschoben. Und deshalb, glaube ich, sieht die Welt ein bisschen kritisch und zynisch an, was so in Glasgow passiert.
Als Unternehmensführer, wenn Sie Ihre Ziele nachhaltig nicht erreichen, gibt es ja in Wahrheit nur eine Möglichkeit, Rücktritt. Manager werden ausgetauscht, wenn Sie Ihre Ziele dauerhaft nicht erreichen. Warum bleibt das in der Politik so ungeahndet?
Ich glaube, besonders bei Klimaschutz, weil es so langfristig ist, ist es schwierig, vielleicht kurzfristige Ziele zu setzen. Aber genau die kurzfristigen Ziele werden uns wahrscheinlich langfristig erlauben, das zu tun. Das ist halt nicht gang und gäbe in Politik, was vielleicht schade ist, weil dadurch wird was erzwungen, das auch unangenehm ist. Das ist anders in der Wirtschaft. Da wird man gezwungen oder genötigt, das zu tun, was man auch versprochen hat.
Alle sprechen von Glaubwürdigkeit und dann reisen 400 Politiker und Celebrities, Jeff Bezos, aber auch Boris Johnson, mit privaten Jets, viele mit Learjets an. Der Flughafen in Glasgow ist voll, 400 Flieger derzeit. Was ist das? Ist das effektives Reisen aus Ihrer Sicht oder Doppelmoral?
Das ist mindestens nicht effektives Meeting-Governance, weil man hätte erst mit 10 Ländern machen können und die 10 Länder oder 15 größte Länder in der Welt werden wahrscheinlich 90% von der CO2-Ausstoß verantworten. Und dann hätten wir es ganz anders machen können. Ich finde, es ist kein gutes Beispiel und ich glaube, das wird auch nicht viel bringen. Am Ende muss man sehen, habe ich die großen Sachen, habe ich die unter Kontrolle? Und ich glaube, wenn man 50 Länder auswählen würde, dann hätte man, wie gesagt, 90-95% von Problemen. Und die hätte man dann, das Rest hätten sich dann per Video einschalten können.
Was sehen wir da? Elitenversagen?
Das ist natürlich ein hartes Wort, aber keine Vorbildfunktion, würde ich sagen.
Viele sind ja gar nicht erst gekommen. Der Chinese ist nicht gekommen, der Russe ist nicht gekommen.
Und da sieht man ja das Hauptproblem, dass wenn man wieder zurückgeht und sagt, welche Länder sind eigentlich die maßgeblich einen Einfluss haben werden und ohne China geht nichts. Ich glaube, diesen Satz habe ich irgendwo heute gelesen. Ohne China geht nichts. Und deshalb glaube ich, ist es viel wichtiger, dass man wirklich in einen engen Kreis sich treffen würde und unter denen besprechen. Weil mit den 10, 15 größten Ländern, da wird der Musik abspielen. Mit den kleinen, wie in Dänemark, ist es nicht. Aber Dänemark wird nie den entscheidenden Beitrag leisten können.
Deutschland ist das größte Industrieland in Europa. Wir bilden gerade eine neue Regierung. Und die Frage, die sich praktisch jetzt jeden Tag stellt, ist, wie weit ist man Vorbild für den Rest der Welt, für eine auch zum Teil ignorante Welt? Und inwieweit schädigt man damit die eigene Volkswirtschaft? Eine schwierige Balance. Was würden Sie den Verhandlern raten?
Ich weiß nicht, ob die Verhandler wirklich was raten kann. Ich finde, in vielen Bereichen ist Deutschland schon ein Beispiel von Stabilität, von gesellschaftlicher Ruhe, von Bildung in viele Bereiche. Und da glaube ich, schaut in großen Teil von Welt an schon, was in Deutschland los ist. Die Frage ist, an anderen könnten wir eigentlich nicht viel mehr machen, drauf machen, was wir haben. Also wenn ich sehe, wie viel Potenzial in Deutschland steckt, in die Bereiche, die für uns wichtig sind, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Bildung, glaube ich, da müssen wir den Mut haben, die Latte viel, viel höher zu legen, weil da könnte Deutschland mehr leisten. Viel mehr als anderen auch, weil die Voraussetzungen so gut sind. We'll be right back.
Die Energiebasis des Landes soll verändert werden in den nächsten 5 Jahren. Dekarbonisierung, großes Stichwort. Ist das für Sie als Chef von Adidas ein Thema oder sagen Sie, naja, liebe Freunde, mit unserer Produktion sind wir ja auf der ganzen Welt unterwegs. Wir machen nur noch 5% ungefähr hier in Deutschland. Da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Das interessiert mich nicht. Ist es trotzdem vielleicht Wahnsinn?
Auf einer Seite können wir genau das sagen, was Sie gerade eben gesagt haben. Für uns ist es kein großes Thema, weil wir in Europa kein energieintensives Unternehmen sind. Andersrum muss man auch sagen, eine ehrgeizige Plan zu setzen ist gut, aber eine realistische Umsetzungsplan ist entscheidend, um dahin zu kommen. Und der Ehrgeiz ist gut, der Plan dahin zu kommen ist schon naiv bis fahrlässig, was man sieht. Weil was wir jetzt sehen werden, ist, dass Deutschland wird sich mehr und mehr von Energieabhängigkeit reinbewegen, Energieabhängigkeit in Richtung Frankreich, Nuklear, Energieabhängigkeit in Richtung Polen, Coal Energy. So, das heißt, obwohl wir in Deutschland gut aussieht, leisten wir unseren Beitrag nicht, weil der Energie wird ja sowieso über Quellen besorgen, die wir nicht so gerne haben wollen.
Wie erklären Sie das? Fahrlässig bis naiv ist ein hartes, aber wahrscheinlich ja ein zutreffendes Urteil. Wie kann das sein?
Ich glaube, die Entscheidung, die getroffen worden war, eine sehr emotional getriebene Entscheidung, ohne wirklich sich überlegt zu haben, wie könnten wir die schon damalige Abschied von den Nuklear, wie hätten wir die besser beschleunigen können. Und dann sind wir in eine Lage reingekommen, wo den Ausweg von Nuklear ist vorgegeben, die Alternative ist nicht. Und wir sind nicht entsprechend vorangekommen, weder mit Voltar oder Windenergie oder die Trassen, die gelegt werden müssen, weil der Föderalstaat hindert uns teilweise, diesen Trassenverlegung von Nord nach Süd zu beschleunigen. Und dann endet man schon in einer Ecke, wo das Ziel vielleicht erreicht wird, aber das Underlying-Ergebnis ist nicht gut.
Sollten wir das korrigieren, die Fehlentscheidung von damals, den überstürzten Ausstieg, noch sind 6 Atomkraftwerke am Laufen und sollen jetzt abgeschaltet werden, obwohl es keinen Ersatz gibt?
Ja, rational ja, aber emotional ist es keine Entscheidung, dass nicht umgedreht werden kann. Ich glaube, was man eher machen soll, ist mit der neuen Regierung zu sehen, wie könnten wir die alternative Energie dramatisch in Deutschland beschleunigen, um das zu korrigieren, was wir jetzt vor uns haben. Weil in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir extrem abhängig von anderen sein. Und das ist nie gut, auch nicht für die größte Wirtschaft Europas, dass wir dermaßen von anderen Ländern abhängig sind, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten.
Wir sehen ja auch, die Inflation bewegt sich nach oben, die Energiepreise schießen durch die Decke. Was sind Ihre Erwartungen an so eine neue Regierung? Oder haben Sie gar keine Erwartungen nach all den Jahren? Sie leben seit 30 Jahren, fast genau jetzt 30 Jahren in Deutschland.
Ja, auf dem Tag heute ist es 30 Jahre. Ich glaube, meine größte Erwartung ist eigentlich, dass eine Gestaltung fängt wieder an, statt einer Verwaltung. Und deshalb habe ich schon große Erwartungen an die neue Regierung. Ich glaube, mit erneuerbarer Energie werden wir vorankommen. Da mache ich mir, habe ich große Hoffnung. Infrastruktur bin ich nicht so optimistisch. Mhm. Mit Digitalisierung ist nichts versprochen worden. Aber meine Erwartung ist, dass wir greifen jetzt die Themen an und gestalten statt verwalten. Und ich glaube, und lieber weniger Themen und die wirklich anzugehen und was voranzubringen, die auch für das Land wichtig ist, statt alles zu machen, ohne wirklich was zu bringen.
Investitionen auch auf Pump, auch mit Schulden, das ist der Konflikt derzeit. Christian Lindner sagt, wir müssen zur Solidität zurückkehren. Andere sagen, das kostet ja nichts, das Geld, jetzt gehen wir in die Vollen.
Über Schulden mache ich mir weniger Sorge. Wenn es über Schulden in Infrastruktur geht, finde ich es eine sehr gute Angelegenheit, weil das wird das Land gut dienen in Langfristigkeit. Wenn es über Schulden in die Umverteilung geht, das wird keiner Vorteile bringen, weder die wirklich betroffen sind in der Gesellschaft oder anderen, die weniger betroffen sind. Und deshalb mache ich mir viel mehr da Sorgen, nicht über Schulden, aber geht das Geld hin, dass es Deutschland langfristig wirklich Vorteile bringen werden. Also in Firmensprache heißt es OPEX, Operating Expense oder CAPEX, Capital Investment. Und wenn es in Capital Investment hingeht, werde ich mir überhaupt keine Sorge machen.
Im Moment sind sie auch von Globalisierung betroffen, aber nicht durch das Klima, sondern durch die etwas wackelig gewordenen Lieferketten weltweit, die Autoindustrie, aber Sie eben auch. Geben Sie uns ein Gefühl von der Kommandohöhe betrachtet, wie ist derzeit der Zustand dieser Lieferketten für einen Konzern wie Adidas?
Ich glaube, für viele Konzerne ist es eine extrem volatile Lage, woran wir uns befinden. Das kann man sehen. Ich habe neulich gelesen, dass ich glaube, dieses Jahr wird 11 Millionen Autos nicht verkauft werden können aufgrund Chipmangel. Man sieht auch die Staus von der Porta Valley und wir sind auch davon betroffen. Und das wird nicht kurzfristig weggehen. Also diesen Imbalance nach Corona, der Mangel auf Containerschiffe, die Closedown in Ländern wie Vietnam, was wir auch erlebt haben, ist eine von vielen Fällen der Gesamtkette betreffen. Und das heißt auch, dass wir werden auch Warenmangel in viele Geschäfte über Weihnachten sehen. Nicht nur in unserem Bereich, aber auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, mit diesem Thema werden wir uns die nächsten paar Jahre schon beschäftigen müssen. Dass das ist die Nachholeffekte von Corona und die werden nicht kurzfristig weggehen.
Das heißt leere Regale zu Weihnachten, auch im Sportgeschäft womöglich?
Ja, werden wir auch teilweise sehen. Trotzdem möchte ich ganz Folgendes sagen. Ich bin seit 2008 CEO. Und ich kann mir schwer erinnern, dass wir einen sehr stabilen Zustand in den letzten 12 bis 14 Jahren gehabt. Und wir glauben immer, dass wenn wir jetzt mitten in diesem Lager stehen, dann sehen wir uns zurück zur Normalität. Aber seit 2008 haben wir Weltwirtschaftskrise gehabt und Finanzkrise. Wir haben die Krise mit Griechenland gehabt. Wir haben Russlandkrise gehabt. Wir haben Flüchtlingskrise gehabt. Wir haben Energiewende gehabt. Wir haben jetzt Corona, dann haben wir jetzt Lieferkettenprobleme. Also ich glaube, der Welt bewegt sich in einem anderen Tempo und vielleicht mit ein weniger Stabilität, als wir in den letzten 40 Jahren gesehen haben. Und vielleicht sehen wir uns was nach, das vielleicht nicht kommen werden. Dass wir müssen uns mit diesen Zuständigen auch in die Zukunft gewöhnen.
Was war das größte Gefühl von Hilflosigkeit in Ihrem, Sie haben gesagt 2008, da war die Henkel-Zeit mit eingerechnet als Vorstandsvorsitzender. Was war das größte Gefühl von Hilflosigkeit als CEO?
Das war ohne Vergleich das komplette Shutdown März und April 2020 mit Corona. Weil das war eine Lage, wo es komplett unklar war, wann machen wir wieder auf, wie lange dauert es, wie lange können wir quasi überleben. Und ist es eine Woche, ist es einen Monat, ist es ein Quartal, ist es ein Jahr. In 2008, glaube ich, war es viele klar, oder mindestens, wir haben geglaubt, dass es uns klar war, dass irgendwann kommt das hier so ein Ende. Weil das von der Regierung auch sehr geholfen werden konnte. Mit Corona, bevor die Impfung eigentlich wirklich in Schwung kam, dauert es doch eine gewisse Zeit. Und diese Hilflosigkeit war sehr ausgesprochen, weil man wusste eigentlich nicht, mit welcher Deadline arbeite ich.
Wir haben insgesamt eine gute halbe Stunde gesprochen über die Chip-Krise, die großen Aktienrückkaufprogramme seines Konzerns, über E-Sports und seine persönliche Leidenschaft, das Skifahren. Das alles am Samstag auf thepioneer.de oder in unserer App, die Sie bei Google oder auch bei Apple im Store finden. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut man heute auf die ungewöhnlichen Entwicklungen bei der Tesla-Aktie. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen. Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Tesla gehört ja zu den ganz großen Gewinnern an der Börse. Anne, jeder weiß, da konnte man richtig Gewinne machen. Die Aktie stieg innerhalb eines Jahres um mehr als 200%. Doch nun fällt der Kurs plötzlich und die Aktie musste ein ziemlich starkes Minus verzeichnen. Anne, klär uns bitte auf, was genau ist da los?
Es geht da um einen Deal mit dem Autovermieter Hertz. Der hatte letzte Woche bekannt gegeben, dass er bis Ende nächsten Jahres 100.000 Tesla-Fahrzeuge kaufen will, um die dann zur Vermietung anzubieten. Das ist ungefähr ein Zehntel der Fahrzeuge, die Tesla im Jahr überhaupt produzieren kann, um das mal einzuordnen. Investoren von Autoherstellern, also in dem Fall von Tesla, sind in der Regel nicht so begeistert von solchen Deals, weil das häufig bedeutet, dass der Autohersteller eine große Menge an Fahrzeugen mit einem Rabatt an die Vermietungsfirmen abgibt. Das wirkt sich dann negativ auf das Inventar und auch auf den Verkaufspreis pro Fahrzeug aus. Gestern hieß es von Hertz, dass Tesla schon damit angefangen hätte, Fahrzeuge an den Autovermieter auszuliefern. Tesla-Chef Elon Musk schrieb jedoch bei Twitter, dass es noch überhaupt gar keinen Vertrag gäbe. Musk hob in seinem Tweet auch hervor, dass die Fahrzeuge an Hertz zum ganz normalen Preis verkauft würden, also ohne einen Mengenrabatt. Klingt alles sehr verwirrend und die Anleger stehen jetzt ein bisschen im Dunkeln, ob der Deal überhaupt stattfindet. Man darf bei dem Ganzen aber auch nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben. Elon Musk hat mit seinen Posts ja schon häufiger die Märkte bewegt, ich will nicht sagen manipuliert. Wer weiß also, welche Strategie diesmal wieder dahinter steckt.
Vielen Dank, Arne, für diesen interessanten Einblick. Und damit geht es auch schon direkt weiter zu meiner Kollegin in Frankfurt, zu unserer Börsenreporterin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Anleger der Lufthansa-Aktie warten bestimmt schon sehnsüchtig auf die neuen Zahlen, die heute, gleich jetzt, veröffentlicht werden. Die Lufthansa hat sich ja nach dem Corona-Schock ganz gut erholt. Aber Annette, die Frage ist jetzt, spiegelt sich das auch schon in den Zahlen wieder? Was denkst du?
Bei der Lufthansa geht es zumindest langsam bergauf. Allerdings hat das Unternehmen weiterhin noch zu kämpfen. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Lufthansa auch im letzten Quartal einen kleinen Verlust ausweist. Allerdings der Umsatz dürfte wieder ordentlich gestiegen sein im Vorjahresvergleich. Nun, die Geschäftsreisenden, die sind vor allem wichtig für Carsten Spohr, den Vorstandsvorsitzenden und sein Team. Und hier gibt es eine deutliche Erholung, so Carsten Spohr. Das hat er Ende Oktober gerade gesagt. Also man kann hoffnungsvoll sein, dass es bei der Lufthansa auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter bergauf gehen könnte. Und das liegt vor allem an den Geschäftsreisenden und aber auch daran natürlich, dass der wichtige Markt USA ab dem 8. November wieder aufgeht.
Dankeschön, Annette, und wir sprechen uns morgen.
Vielen Dank, Gabor. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man künftig noch tiefer in die Tasche greifen muss, um Bus und Bahn fahren zu dürfen.
Ich will, dass wir den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen. In jeden Ort soll stündlich ein Bus fahren, weil das ist ein Grundrecht, dass man mobil unterwegs ist. Und wenn man kein Auto hat, dann sollte man trotzdem mobil unterwegs sein. Und die Preise müssen wir in dem Bereich natürlich auch senken.
So schön stellt sich das die Grünen-Chefin Annalena Baerbock vor. Die Realität sieht nur leider so ganz anders aus. Eigentlich gibt es immer Ärger mit der Bahn oder mit dem Bus. Sie sind beide zu spät, sie sind beide dreckig und voll sind sie meistens auch. Das ist schlecht, denn eigentlich sollten wir doch alle mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Der Umwelt zur Liebe, Sie wissen schon. Tja, jetzt wahrscheinlich zum Entsetzen von Annalena Baerbock kündigen viele ÖPNV-Anbieter zum Jahresanfang eine saftige Preiserhöhung an. Zum Beispiel im Großraum Nürnberg. Da steigt der Tarif um doch stolze 5,5%. Und im sowieso schon teuren München steigen die Preise um 3,7%. Mit immer höheren Entgelten kriegen wir das mit der Verkehrswende bestimmt nicht hin. Daher ein kleines Lob an Bremen und Berlin. Die Bahn- und Busmanager dort haben verstanden, wie man Kunden lockt. Richtig, mit stabilen Tarifen, die bezahlbar sind. Und wenn jetzt die Busse und Bahnen auch noch pünktlich kommen, dann, ja, dann machen wir hier an dieser Stelle eine Sondersendung.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass vor 65 Jahren eine neue Zeitrechnung in der Geschichte des Fernsehens begonnen hat. Und zwar am 3. November 1956. Da wurde im Bayerischen Rundfunk das erste Mal im deutschen Fernsehen tatsächlich ein Werbespot gezeigt. Beworben wurde ein berühmtes Waschmittel. Und das Strickmuster dieses Werbespots, ja, das kennen wir seitdem. Es gibt ein Problem und das zu bewerbende Produkt ist die Lösung. Ein Ehepaar speist in einem Gasthaus und er, dieser Dussel, erkleckert. Da kommt dann Gott sei Dank der Wirt um die Ecke.
Oh, ein kleines Malheur. Isla, Serviette.
Entschuldigung, bitteschön.
Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, Frau?
Die Werbung ist im Laufe der Jahre ein bisschen lockerer geworden, Gott sei Dank. Die Macher wurden immer kreativer. Manche Sprüche wurden sogar Kult, wie der aus der Ricola-Werbung.
Wer hat's erfunden?
Hä? Die Schweizer.
Wer genau?
Vom Ricola.
Legendär bis heute ist auch Bruno, das HB-Männchen, das sich immer aufregt, um dann sich dank Zigarette wieder zu beruhigen. Heute undenkbar, weil im Fernsehen und im Radio verboten.
Halt, mein Freund. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Gut gelaunt geht alles wie von selbst.
Oder das VW-Auto, das einfach nur läuft und läuft und läuft.
Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Manche Werbung aber schaffte noch etwas ganz anderes. Sie bewarb ein Produkt und hinterließ ein Lebensgefühl. Bacardi zum Beispiel. Wollen wir am frühen Morgen sicherlich nicht trinken, aber der sommerliche Song aus der Bacardi-Werbung, der hilft uns an diesem Herbstmorgen in Schwung zu kommen. What I'm feeling, it's never been so easy when I'm dreaming, summer dreaming when you're with me. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Touch me.